Herzlich willkommen zur Konzertanführung Digital, ein Podcast-Angebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in das Programm des Konzerts am 17. April einführen. Auf dem Programm stehen zwei Konzerte für Sopransaxophon und Streicher von James McMillan und David Heath sowie die Symphonie Nummer 7 in D-Moll von Antonín Dvořák. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Paolo Bartolomeoli. Der Solist ist Jess Gillen. Konzerte für Saxophon und Orchester sind eher selten oder vielleicht sollte man besser sagen, eher selten gewesen. Das Saxophon ist ja doch eine relativ junge Erfindung im Orchester, Mitte des 19. Jahrhunderts in Paris erfunden, hat es sich nur zunächst mühsam durchsetzen können, bis es dann vor allen Dingen im Jazz verwendet wurde. Die Komponisten in Europa, die waren eher vorsichtig gewesen. Es gibt im 19. Jahrhundert nicht sehr viele Stücke mit Saxophon, aber über den Umweg durch den Jazz kam es dann doch wieder nach Europa in gänzlich veränderter Funktion. Plötzlich entdeckte man, dass es doch ein sehr, sehr ausdrucksmächtiges Instrument war, das man eben auch vielseitig einsetzen konnte und für das man vor allen Dingen auch große Konzerte schreiben konnte. Das fand allerdings eigentlich erst so seit den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts statt, vor allen Dingen verstärkt aber nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, seit den 50er Jahren. Und seitdem ist das Saxophon eben auch als Konzertinstrument voll etabliert. Man schreibt für dieses Instrument Stücke in der Art, wie man eben früher Violinkonzerte schrieb oder Klavierkonzerte. Und das Saxophon hat sich in dieser Funktion in jeder Hinsicht bewährt. Es ist sehr interessant, dass zwei ungefähr gleichaltrige schottische Komponisten auch ungefähr zur selben Zeit Konzerte schrieben für Sopran, Saxophon und Streicher, James McMillan und David Heath. Sehr interessant eben auch diese beiden Stücke zu vergleichen, weil sie beide doch viel zu tun haben mit schottischer Volksmusik, mit schottischer Folklore und damit auf sehr originelle Weise umgehen. Auch ansonsten haben die Konzerte Ähnlichkeit. Sie sind beide dreisätzig in der Art der klassisch-romantischen Konzerte und sie machen eben Gebrauch von der Volksmusik auf eine einerseits sehr direkte, aber dann eben auch sehr kunstvolle, sehr stark gefilterte Weise, sodass man die Modelle immer durchschimmern hört, aber die Kompositionen dann eben doch ganz eigentümlich, ganz eigenständig sind und eben auch von anderen Kompositionstechniken Gebrauch machen, wie sie eben die musikalische Moderne zur Verfügung gestellt hat. Das Konzert von McMillan hat eine Besonderheit, das ist der zweite Satz, der heißt Gälischer Psalm und das ist fast wirklich eine liturgische Szene mit einem Vorbeter oder Vorsänger, der eben durch das Saxophon dargestellt wird und einer antwortenden Gemeinde, das Streichorchester und dieser Dialog ist einfach sehr hinreißend, also die Melodiephrasen des Soloinstruments, wie sie eben beantwortet werden dann von den Streichern. Der erste Satz ist eher kurz und so ein bisschen marschartig. Der dritte Satz ist eine echte schottische Jig. Die Jig ist so ein Spring- oder Hüpftanz. Man kennt sie auch in Europa in der Barockmusik als französisch Jig oder italienisch Giga. Da bildet sie einen Bestandteil der barocken Suite, normalerweise den Schlusssatz, wofür sie sich auch wunderbar eignet, eben wegen dieses lebhaften, springenden Charakters. Normalerweise steht sie im 6/8 oder 12/8-Takt, so auch bei McMillan und bei Heath. Und da ist noch sehr viel erhalten geblieben, eben von dieser ursprünglichen Fröhlichkeit des Hüpfens und des Springens. Das Konzert von David Heath ist vielleicht sogar noch näher dran an der Volksmusik als das von McMillan. Heath ist auch Flötist. Altist und man merkt, dass er doch sehr viel Erfahrung hat, auch in bläserischer Technik, an der Art, wie er seine Phrasen gestaltet, dass sie eben auch dem Atem angepasst sind. Hier ist der erste Satz auch harmonisch sehr interessant. Das Streichorchester spielt sehr, sehr originelle Harmonien. Der zweite Satz ist eher dramatisch, nach ruhigen Anfängen. Und der dritte eben auch eine Jig und fast sogar noch ein bisschen lebhafter und fröhlicher als die von Macmillan. Als Antonín Dvořák seine siebte Symphonie schrieb, hatte er ja schon eine reiche Erfahrung als Symphoniker, aber die siebte war seine erste Symphonie, die als eine wirklich große anerkannt wurde. Es ist ja bis heute so, dass man von den großen Dvořák-Symphonien spricht und damit meint man die siebte und die achte und die neunte. Am berühmtesten natürlich die neunte, die Symphonie aus der neuen Welt, aber es gibt durchaus zahlreiche Kenner, die die siebte für die größte halten. Das ist vielleicht ein Streit, den man nicht wird entscheiden können, ob man nun die siebte, die achte oder die neunte am größten und am besten findet. Jedenfalls ist die siebte Symphonie ein ganz außerordentliches Stück und auch ein ganz selbstbewusstes Stück. Man hört wirklich in jedem Takt, wie Dvořák hier sein kompositorisches Selbstbewusstsein endgültig gewonnen hat und ein ganz souveräner symphonischer Meister geworden ist. Der unmittelbare Anlass für Dvořák, diese Symphonie zu schreiben, war eigentlich eine Art freundschaftlicher Wettbewerb zwischen ihm und Johannes Brahms. Dvořák und Brahms waren ja sehr gut befreundet, was bei Komponisten so untereinander normalerweise nicht der Normalfall ist. Ein anderes schönes Beispiel wäre Haydn und Mozart, die sich auch gut verstanden. Jedenfalls haben Dvořák und Brahms sehr gern auch musikalische Ideen ausgetauscht und so kann man in Dvořáks Symphonie auch Anklänge hören an Werke von Brahms. Auch in der Technik gibt es Ähnlichkeiten, aber trotzdem ist Dvořák ganz, ganz eigenständig. Was vor allen Dingen sein Eigentum war, ist eine ungeheure melodische Begabung. Hier kann man ihn eigentlich nur mit Franz Schubert vergleichen. Und zwar ist es so, dass die ganze symphonische Technik, die ja sehr stark von Beethoven herkommt, bei Brahms wie bei Dvořák, dann doch eben bei Dvořák noch ergänzt wird durch praktisch eine durchgehende Melodie. Da kommt einem fast Wagners Wort von der unendlichen Melodie in den Sinn. Es ist also nicht nur so, dass hier musikalische Gedankenarbeit geleistet wird, wie vor allen Dingen bei Beethoven, sondern dass man eben auch das Glück hat, immer einem melodischen Faden ohne Unterbrechung folgen zu können. Das hat Dvořák übrigens auch an der dritten Symphonie von Brahms besonders gelobt. Das sei eine Symphonie mit so wunderbaren melodischen Einfällen. Das hat er sonst bei Brahms wohl nicht immer so gefunden. Bei Brahms gibt es ja eben auch sehr viele abstrakte Gedankenarbeit, die dann manchmal etwas auf Kosten der Melodik geht. Bei der dritten Symphonie von Brahms meinte zumindest Dvořák, sei das nicht so. Da sei auch die Melodik sehr beglückend und sehr ausgearbeitet. Nun ja, auf jeden Fall trifft das alles auch auf Dvořáks Symphonie zu. Nichtsdestoweniger ist es ein sehr dramatisches Stück, wo auch der Geist Beethovens dann doch an vielen Stellen noch spukt. Vor allen Dingen der erste Satz beginnt sehr, sehr düster und steigert sich dann praktisch sofort in ein sehr konflikthaftes, dramatisches Geschehen. Obwohl der Tonfall der Musik eigentlich nie tragisch ist. Also es ist doch immer auch trotz der Molltonart so etwas Vorwärtsdrängendes, Optimistisches, so schon eigentlich die Vorausahnung eines guten Ausgangs, trotz aller Konflikte, trotz aller Dramatik. Im zweiten Satz setzt sich das fort. Der beginnt zunächst sehr ruhig, aber steigert sich dann auch über eine lange Strecke. Und zwar wirklich in ganz logisch folgerichtiger Weise, was aber gar nicht verhindert, dass man auch die ganze Zeit eben wieder von dieser wunderbaren Melodik getragen wird, wo man denkt, es ist eigentlich doch eher so auch vor sich hingesungen, aber eben doch nicht zufällig, sondern ganz, ganz genau geplant von Anfang bis zum Ende. Da war Dvořák wirklich ein Meister, wie er diese Spontaneität des Ausdrucks dann eben verbinden konnte mit dieser logischen Folgerichtigkeit. Das hat er zwar von Beethoven gelernt, aber die Art, wie er es umsetzt, ist eben doch echter purer Dvorak, wobei ihm vielleicht auch doch die böhmische Folklore da zur Hilfe gekommen ist. Jedenfalls sehr böhmisch ist der dritte Satz, das Scherzo, ausnahmsweise im Sechsvierteltakt und nicht im Dreivierteltakt. Ein rhythmisch sehr pikantes, sehr raffiniertes Stück mit einem Trio in G-Dur. Nicht wie normalerweise üblich in D-Dur, eine harmonische Überraschung, die dann auch wirklich wunderbar einen noch in ganz andere Gefilde führt. Dieser Satz ist so, dass er eigentlich schon beim ersten Hören hängen bleibt. Er hat also echte Ohrwurmqualitäten und man vergisst ihn so leicht nicht wieder. Das Finale dann wieder sehr dramatisch, aber eher knapp gefasst. Kein ausladendes Finale wie in den Symphonien von Beethoven. Die Tonart D-Moll von Dvoraks Symphonie erinnert natürlich an Beethovens Neunte, aber es ist in keiner Weise eine Nachahmung dieser Symphonie, sondern wirklich ein ganz eigenständiges D-Moll, was Dvorak da zum Klingen bringt. Das Finale hat dann einen triumphalen Abschluss, auf den muss man allerdings ein bisschen warten. Vorher gibt es noch wieder allerhand Spannungen und allerhand große Entwicklungen, die dann eben aber doch auf ganz folgerichtige Weise zu einem glücklichen, sieghaften Schluss führen. Die Symphonie hat gleich bei der Uraufführung in London, die von Dvorak selbst dirigiert wurde, großen Erfolg gehabt und kam dann auch bald auf den Kontinent, wo sie auch sehr erfolgreich war. Der einzige Ärger ging in diesem Falle von dem Verleger aus, der Verleger Simbruck, der auch die Werke von Brahms verlegte. Der wollte ganz einfach viel zu wenig Geld zahlen nach Dvoraks Ansicht. Und Dvorak hat sich beklagt und er hat gesagt, ich bin inzwischen noch ein anerkannter Komponist und meine Werke werden überall gespielt, ich werde überall geschätzt. Nur der Herr Verleger hat es noch nicht gemerkt. Es gab dann einen längeren, etwas grimmigen Briefwechsel zwischen Dvorak und Simbruck, der aber dann doch endete damit, dass Simbruck sich bereit erklärte, die von Dvorak geforderte Summe zu bezahlen. Das Ganze bewirkte eine Verzögerung in der Aufführungshistorie, weil es eben eine Zeit lang unmöglich war, das gedruckte Orchestermaterial zu erhalten. Aber als es dann soweit war, wurde die Symphonie überall gespielt und das ist bis heute so geblieben. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf das Konzert. Es findet statt am Freitag, den 17. April um 19 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.